Am 20. Dezember 1908 erschien in Messina auf Sizilien in einer Zeitung ein Gedicht. Kurz vor Weihnachten wurde ein Spottgebet auf das Christkind veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung lautet ungefähr so: O du kleines Kindelein, das nicht wahrer Mensch allein, nein, auch wahrer Gott will sein. Um deines Kreuzes willen begehren wir deine Stimme zu hören. Bezeuge dich uns, die wir leben, schicke uns ein Erdbeben. Kurz nach Weihnachten, am 28. Dezember 1908 um 5.21 Uhr, wurde die Stadt Messina von einem Erdbeben heimgesucht. Innerhalb von 37 Sekunden wurden fast alle Gebäude der Stadt zerstört. Von den 150.000 Einwohnern kamen 83.000 ums Leben. Die gesamte Familie des Verfassers des Gedichtes starb. Er selbst überlebte das Erdbeben, wurde wahnsinnig. Die Heilige Schrift verrät uns: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Man muss feststellen, nicht immer antwortet Gott in der Geschichte so prompt auf seine Verhöhnung. Wir müssen aber eins feststellen: ob Kinder Gottes oder Geschöpfe Gottes, ob Atheisten oder Christen, Gott redet. Ob uns das passt oder nicht. Und meist wollen die Menschen aber das Reden Gottes gar nicht hören. Der Mensch führt lieber selbst Gespräche, als das Gespräch mit dem Schöpfer, mit Gott zu suchen. Wir sind eingesperrt in unsere Welt, im Gefängnis des Zweifels, in der Zelle der Selbstgerechtigkeit. Wir sind eingesperrt im Knast unserer Eitelkeiten. Von einem, der auch im Gefängnis saß, wird uns in der Heiligen Schrift berichtet, der predigte alternativ. Er begann nicht seine Predigt mit Liebe Gemeinde, sondern da hat die Leute erstmal richtig beschimpft. Ottern gezücht und Schlangenbrut, hat er gesagt. Sein Outfit war auch out. Der hat eine Kamelhaarjacke angehabt, einen Ledergürtel um den Bauch. Und seine Ernährung bestand nicht aus Hamburger und Coca-Cola, sondern aus Heuschrecken und wilden Honig. Da war sozusagen ein Alternativer, ich meine natürlich ein Alternativer. Und er war ein Grenzgänger. Wenn du ihn in der Heiligen Schrift unterbringen willst, dann musst du ihn genau zwischen die Seiten vom Alten und Neuen Testament dazwischen klemmen. Er bereitet den Weg hinüber vom Alten zum Neuen Testament. Und du findest ihn auch nicht im Eine-Welt-Laden, sondern du findest ihn eben, während du die Bibel liest, im Knast. Der Mann sitzt 1120 Meter über dem Toten Meer im Hochsicherheitstrakt als persönlicher Gefangener des Königs Herodes mitten in der Wüste in der Festung Machaeus, sitzt er fest. Und die Leute haben auch schon einen Namen für ihn, sie nennen ihn Johannes der Täufer. Und du musst wissen, Johannes ist kein Terrorist, er ist auch kein Betonkopf, er ist auch kein Querdenker. Er macht nur eins, er predigt. Das ist sein Job. Er predigt und wurde mundtot gemacht, weil er den Mund nicht gehalten hat. Das ist übrigens zu allen Zeiten so. Wer zu Ungerechtigkeiten die Klappe nicht hält, wer bei Sauereien nicht mitmacht, der wird gemobbt, vielleicht auch entlassen oder marschiert ins Gefängnis. Der Johannes hat Sünde beim Namen genannt, denn Ehebruch ist Sünde, auch wenn das Staatsoberhaupt die Ehe bricht. Denn der König, dem sagt er, es ist Sünde, wenn du zu der Frau deines Bruders ins Bett steigst. Johannes hat sich jedenfalls den Mund nicht verbieten lassen, weil es um Sünde geht und weil das in der Bibel steht. Besuche waren im Knast damals erlaubt. Seine Freunde brachten ihm die Tageszeitung mit und wie das meist so ist, sie haben ihm dann das alles noch berichtet, was man in der Zeitung nicht lesen konnte. Er war immer auf den Laufenden, aber ansonsten war er mit seinen Selbstgesprächen in seiner Gefängniszelle mutterseelenallein. Das unterdrückte Volk draußen, die haben Johannes inzwischen zum heimlichen Volkshelden erhoben. Seine Karriere vom Prediger in der Wüste zum Gefangenen in der Wüste wurde natürlich hinter vorgehaltener Hand weitererzählt. Aber die inneren Kämpfe, die Johannes in seiner Zelle hat, die Selbstgespräche, die können sie nicht hören und nicht sehen. Johannes geht es überhaupt nicht darum, seinen Heldenstatus zu erhalten oder seinen heiligen Schein zu polieren. Nein, er gibt nämlich jetzt zu, dass er auf die wichtigste Frage seines Lebens noch keine Antwort hat. Deshalb schickt er jetzt seine Freunde zu Jesus und lässt die Frage ausrichten, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Inzwischen ist nämlich unser Grenzgänger an seine Grenzen gekommen und er fragt sich, warum scheint vom Retter nichts in meine Zelle? Warum ist hier drin alles dunkel? Wo bleibt er denn? Wo ist denn Jesus? Und ich habe mir gedacht, heute sieht dieses Gefängnis Machäus bei jedem von uns doch anders aus. Bei dem einen steht an der Gefängniszellentür keine Freunde. Bei anderen wieder steht an der Gefängniszellentür den Partner fürs Leben noch nicht gefunden oder vielleicht schon verloren. Bei wieder anderen eine Krankheit, wie zum Beispiel die Depression, die das betrifft, die sagen, ich komme mir vor wie in einer Gefängniszelle. In einer Gefängniszelle hocken wir alle drin, ist unser begrenztes Leben. Da kommen wir nicht selbstständig aus dieser Zelle raus. Und eine Gefängniszelle betrifft uns auch alle, nämlich es ist die kaputte, die gestörte Beziehung zum Schöpfer, zu Gott. Die wichtigste Frage, die Johannes jetzt hier hat, ist nicht, wie komme ich aus meiner Situation, aus meiner Gefängniszelle raus, sondern kommt Jesus in meine Zelle rein? Ist er der Messias? Ist er der Sohn Gottes? Ist es wahr, was in der Bibel steht? Kann ich dem vertrauen, was Jesus gesagt hat? Oder nicht? Johannes hat nichts mehr zum Festhalten. Keine Sicherheiten. Wisst ihr, so ist es häufig im Leben, wenn die Stärken im Leben abgezogen werden. Und zu den Stärken gehört, dass wir einigermaßen mehr oder weniger gesund heute hereingewackelt sind. Dass wir nächste Woche vielleicht unsere Rechnungen noch bezahlen können. Aber uns ist doch allen klar, dass die Stärken im nächsten Augenblick auch abgezogen werden können. Und dann brechen bei vielen die eigentlichen Fragen auf. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Da Johannes muss warten. Er weiß, die Festung, diese Gefängniszelle, kann er selber nicht verlassen. Und nun kommen die Freunde von Johannes zurück und jetzt wird es spannend. Die bringen auch die Antwort mit. Sie sagen, die Antwort von Jesus lautet so: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und wenn man da oberflächlich die Bibel liest, muss man sagen, das ist doch enttäuschend. Genau wegen dieser Sachen, die Jesus hier aufzählt, hat er doch erst nachgefragt. Aber für Johannes war das keine enttäuschende Antwort. Weißt du warum? Weil er sich in der Bibel auskannte. Weil er die Bibel gelesen hat. Jesus schmuggelt hier ein verschlüsseltes Bibelzitat in die Zelle des Johannes hinein. Das ist aus Jesaja 35 entnommen. Das blinde Sehen und lahme Gehen. Dieses Zitat ist aus der Ankündigung für den Messias, für den Retter herausgenommen. Jesus wird also weit vorher im ersten Teil der Bibel vor seiner Geburt angekündigt. Und der Johannes, der kapiert, er versteht, er ist es. Jesus ist wirklich der Retter, er kann es erkennen. Was macht Jesus? Er verweist den Johannes auf die Bibel. Schau dort rein, was da drin steht. Hab Vertrauen. Die Zeichen, die jetzt geschehen, sind genau die Zeichen, die anzeigen, dass der Retter da ist, dass er kommt. Jesus lässt dem Johannes nicht ausrichten in seiner Zelle, du musst mal ein bisschen deinen Puls fühlen, wie gerade so dein derzeitiger Zustand ist. Dann musst du zur inneren Ruhe finden, Atemübungen machen. Nein, sagt Jesus nicht. Er sagt auch nicht, sing mal das Lied, etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Also wenn ich das Lied höre, frage ich mich immer, was soll das sein? Etwas in mir, mein Frühstück oder wie? Bin in mich gegangen, habe nichts gefunden. Nein, mit Bauchgefühl geht es auch nicht. Das ist Jesus absolut klar. Er schickt auch keine Räucherstäbchen. Damit es mal eine kleine Abwechslung zum Gestank in der Gefängniszelle gibt, da gibt er auch keine Drogen seinen Freunden mit, dass die Sinne vernebelt werden und er die Situation besser aushält. Und er schickt auch keinen Pizzaservice, dass er mal eine Alternative zum Fraß aus dem Blechnapf hat. Nein, Jesus schickt sein Wort und da hat er bis heute dran festgehalten. Auch in deine Gefängniszelle schickt Jesus sein Wort hinein. Er kommt persönlich in den Knast durch sein Wort und er sagt auch dir heute, Tote stehen auf. Johannes konnte bisher jedenfalls in seiner Zelle nichts erkennen. Und viele Christenmenschen heute sagen, ich bin in einer ähnlichen Situation. Ich kann Jesus nicht sehen. Mir wurde das nochmal so deutlich, unsere Situation, als ein Freund mir berichtete, der gehört zu denen, die sich jetzt freuen, wenn es draußen wieder schneit demnächst, der ist Skifahrer. Und er war in den Alpen und er berichtete, dass er dort eine Begebenheit hatte, die ihn sehr nachdenklich machte, nämlich vor ihm am Lift stand eine Frau, die war blind. Und er fragte sich die ganze Zeit, was will die Frau da oben auf dem Gipfel, auf dem Gletscher? Die kann ja nur die Höhenluft genießen, sie kann die Aussicht nicht genießen. Und oben bekam er den Schock. Die Frau stellte sich auf die Skier und donnerte die Piste runter. Und ihm wurde erklärt, warum das möglich war. Vor ihr fuhr ein Mann, den sie kannte, und mit dem war sie per Funk verbunden. Und er gab ihr Anweisungen, sodass sie gut am Ziel ankam. Und da waren wir uns einig, dass unsere Situation ähnlich ist. Auch wenn wir Jesus nicht sehen, wenn du dich auf ihn einlässt, wenn du ihm vertraust und sein Wort liest, kommst du gut am Ziel an. Vertrauen und sein Wort, das war das Einzige, was diese Frau hatte. Und sie kam am Ziel an. Nun musst du wissen, das Wort ist so wichtig, dass Gott nicht zulässt, dass es ruiniert wird. Mein Gott lässt vieles zu. Er lässt zu, vielleicht kannst du das in deinem Bekanntenkreis studieren, er lässt es zu, dass Menschen sich ruinieren. Gott lässt es sogar zu, auch das kann man sehen, dass ganze Familien sich ruinieren. Gott lässt es sogar zu, das wissen wir aus den Geschichtsbüchern, dass ganze Völker sich ruinieren. Aber eins, das können wir auch feststellen, Gott lässt eins niemals zu, nämlich dass sein Wort ruiniert wird. Und das hat mit seiner Liebe zu tun, weil er will, dass du es liest und dass du mit diesem Wort durchs Leben geführt wirst und ins ewige Leben reingeführt wirst, dass du ans Ziel kommst. Deshalb lässt er es niemals zu, dass dein Wort ruiniert wird. Die Botschaft der Bibel wird aber zu allen Zeiten, und da sind wir heute in keiner besonderen Situation, von allen Seiten angefeindet. Weil es eine Intelligenz gibt, Luther bezeichnet das in der Übersetzung mit Teufel, die sich immer wieder alles Mögliche ausdenkt, dass der Mensch ja nicht sich mit diesem wichtigen Wort Gottes beschäftigt. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, ihm vertraust und dich nach seinem Wort richtest, wirst du merken, da gibt es möglich am Wegrand meckernde Ziegen, die aber keine Milch geben. Die meckern nur, so geht das nicht. Und es passiert, dass du auf diesem Weg, wenn du das Wort Gottes ernst nimmst, plötzlich erlebst, dass da kläffende Hunde unterwegs sind, die hinterherrennen, Wadenbeißer sind das. Die wollen dich davon abbringen, dass du dich nach der Botschaft der Bibel ausrichtest, dass du weiter Jesus nachläufst. Manchmal sind diese kläffenden Hunde sogar mit Kamera und Mikrofon bewaffnet. Wisst ihr, ich muss mal sagen, ich bin heute rückblickend sehr dankbar für die meckernden Ziegen, und für die kläffenden Hunde. Wisst ihr, was sie bei mir verursacht haben? Dass ich mich noch mehr mit dem Wort Gottes beschäftige. Sie halten uns hellwach. Und sie bewahren uns davor, dass wir abheben. Aber eins, das macht mir große Sorgen. Das sind die Schlangen auf dem Weg der Nachfolge hinter Jesus her. Die falschen Schlangen kommen angekrochen, zischen vor sich hin, sollte Gott gesagt haben. Sie wissen ganz genau, was die Bibel sagen darf und was sie nicht äußern darf. Manche von ihnen haben sogar Theologie studiert. Und der einfache Mann, der einfach nur hinter Jesus herlaufen will und ihm gehorchen will, wird von ihnen belehrt. Und die einfache Frau, die einfach nur das Wort Gottes ernst nehmen will, wird von ihnen belächelt. Ein Vikar, da besucht eine alte Dame anlässlich ihres 80. Geburtstags und berichtet überschwänglich diese alte Dame von ihrem Glauben an Jesus und wie zum Beispiel der Text Markus 16, wie sie den gelesen hat und wie wunderbar dieser Text ihr Kraft in ihrem Leben gegeben hat, was sie durch diese Bibelstelle erfahren hat. Und da sagt der Vikar ganz blass zu ihr, wissen Sie denn nicht, dass Markus 16 ein unechtes Jesuswort ist? Darauf jubelt die Frau: Na, das ist doch wunderbar, wenn schon unechte Jesusworte so eine Wirkung haben, wie viel denn dann die echten? Ja, ich meine, wo wir jetzt drüber schmunzeln, im wirklichen Leben macht das vielen Christen viel Sorge. Und Jesus warnt ja eindrücklich davor, dass die Bibel verborgen wird. Wir erkennen das zum Beispiel, dass er die Warnung vor der Verführung sehr oft zum Thema gemacht hat. Zum Beispiel in der Endzeitrede. Auch in den Sendschreiben steht diese Warnung ziemlich weit vorn. Er ist der Meinung sogar, dass die Verführung schlimmer ist als Christenverfolgung. Wir hören heute von verfolgten Christen, dass sie für uns in Europa beten, weil sie diese Gefahr erkennen, dass wir verführt werden. Früher hieß ein Satz, und der hat immer noch Bedeutung: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Liebe Freunde, diesen Satz kann man aber nicht umfunktionieren und sagen, die Verführer, die Irrlehrer sind der Same der Kirche. Die machen uns kaputt. Verführung macht Gemeinde kaputt, und deshalb stellt Jesus das immer wieder ganz vorn ran und sagt: Lauf den Verführern nicht nach. Man möchte heute fast hinzufügen, auch wenn diese Verführer sich ein frommes Mäntelchen umhängen, vielleicht sogar einen Pfarrertalar tragen oder sich ein Bischofskreuz umhängen. Von innen wird jedenfalls die Bibel verbogen werden, Kreuz und Christus überflüssig gemacht. Und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen heute mehr denn je eine Geistesgabe, und das ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Und weißt du, wie diese Geistesgabe wachsen kann? Indem wir die Bibel lesen, und zwar im Zusammenhang, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Aber leider ist es so, dass wir heute uns Sorgen machen müssen, zum Beispiel aus der Kirche, aus der ich komme, aus der evangelischen Kirche in Deutschland. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Ich hatte in den 90er Jahren ein Treffen mit Tina Turner, das ist so eine Rockoma inzwischen, in Amsterdam. Und ich habe ein Foto zu Hause, das ist mir so wichtig, dass ich mir das aufgehoben habe, Lutz Schäufler neben Tina Turner. Sie sah äußerlich gut aus, die Maße stimmten auch, aber die Lady hatte damals in den 90er Jahren ein Problem. Das Problem war: Wir haben uns im Wachsfigurenkabinett getroffen. Es war kein Leben drin. Es war kein Leben drin. Und daran muss ich immer wieder denken, wenn ich dieses Foto sehe, an viele christliche Gemeinden, dass kein Leben drin ist, aus dem einfachen Grund, weil sie angefangen haben, ab einem bestimmten Punkt die Bibel sich zurechtzubiegen. Jetzt müssen wir mal was denken, was wir eigentlich gar nicht denken können. Stell dir mal vor, Gott würde heute Abend um 22 Uhr sterben. Und ich behaupte, viele Christen würden das nicht mal bemerken. Denn ab 22 Uhr würde bei vielen Gemeinden alles so weiterlaufen wie bisher. Viele Gottesdienste wären weiterhin so kalt, dass du im Mittelgang Schlittschuh laufen kannst. Die Lebensgestaltung bei manchen Christen würde weiterhin zum Himmel stinken, und sie würden weiterhin sagen: Gott ist doch zum Vergeben da, also kann ich leben, wie ich will. Viele Gebete würden weiterhin hohle Worte bleiben, magische Zauberformeln, die die eigene Ungewissheit beruhigen sollen. Gott wäre tot, und sie würden es nicht mal bemerken, weil ihre Beziehung zu Gott vorher schon tot war. Sie haben Gott nicht zu Wort kommen lassen, sie haben sein Wort sich nicht angehört und sie haben es auch nicht ernst genommen. Sie betreiben Nabelschau, drehen sich nur um sich selber und verlieren den Blick auf Gott und damit auch für den Nächsten. Und das wird zum Gefängnis. Und ein Gefängnis, das fällt mir auch auf, ich sage, ich komme aus der evangelischen Kirche. Wir haben in Deutschland unter hauptberuflichen kirchlichen Mitarbeitern ein ganz gewaltiges Problem. Da gibt es viele, wirklich viele ernstzunehmende Prediger, Pfarrer, Jugendreferenten, die als fromm eingestuft werden und die den Willen Gottes erkennen. Das Problem ist nur, viele schauen erst auf ihr Gehaltskonto, um dann zu entscheiden, ob sie dem Willen Gottes auch gehorsam sein können. Wisst ihr, ob es uns passt oder nicht? Gott hat bis heute eine ganze Kiste voller Möglichkeiten, um zu uns zu reden. Zuallererst, an erster Stelle durch die Heilige Schrift, durch die Bibel. Aber wir wissen natürlich, dass es noch viele, viele andere Möglichkeiten gibt. Heute Nachmittag soll es auch noch mal darum gehen. Wir hören zum Beispiel aus muslimischen Ländern, dass Gott durch Träume dorthin kommt, wo selbst die Bibel verboten ist. Und aus Moslems plötzlich Christen werden, kleine Hausgemeinden entstehen. Wir wissen aber auch, dass er durch die Predigt redet. Es ist übrigens gefährlich, in den Gottesdienst zu gehen. Könnte passieren, dass Jesus mit dir redet. Davon gehen wir ja aus, deshalb beten wir ja vorher vom Gottesdienst. Ich kenne keinen einzigen von euch, also zwei, drei habe ich bis heute früh kennengelernt. Aber mein Gebet ist doch vorher, dass ich das vorbereite, dass es den Menschen, die in die Veranstaltung kommen, hilft, nämlich zum Leben und zum Sterben. Und das hat er so zu seiner Eigenart gemacht, dass er durch die Predigt hindurch reden will, wenn es um die Bibel geht. Und manchmal ist es auch so, dass er redet durch eine innere Stimme. Dass Menschen plötzlich zur Ruhe kommen, zur Besinnung. Ich las den Roman Der Zeuge von Clifford Irving. Da war ein Anwalt abends in seiner Wohnung und er führte mit sich ein Selbstgespräch. Er sagte, ich konnte das leise Ticken der Küchenuhr hören. Jedes Leben hat einen Rhythmus, dachte ich, eine Routine, die einen sowohl stützt als auch abstumpfen lässt. Zahllose Augenblicke setzen sich zu einem Ganzen zusammen. Ich war 48 Jahre alt, nur zu schnell würde alles vorbei sein. Und wenn ich den Mut dazu hätte, würde ich am Schluss fragen, worum ging es eigentlich? Was hast du wirklich getan, was wichtig war? Und was konnte ich dann antworten? Wisst ihr, auch durch solche Situationen kann Gott reden. Kommen Leute zum Nachdenken. Ich behaupte und bin der festen Überzeugung, auch der härteste Atheist kommt in seinem Leben mal an den Punkt, wo er sich fragt, was wäre mit meinem Leben, wenn der am Kreuz wirklich recht hat? Was wäre dann mit meinem Leben? Viele wollen es nur nicht zu Ende denken, weil sie eine Ahnung davon haben. Dann wäre nämlich, wenn der recht hat, mein bisheriges Leben ein einziges Fragezeichen und mehr nicht. Natürlich schafft Gott auch Situationen, in die er uns hineinführt, wo er zu uns redet, wo er will, dass wir seinen Willen tun. Aber es ist nicht so, dass wir sofort erwarten können, dass er immer mit uns zu reden hätte, wie wir es denn erwarten. Ich habe gebetet, so hört man manchmal, er hat nicht geantwortet, also mache ich jetzt Schluss mit dem Christentum. Wisst ihr, das ist nicht so, dass Jesus sofort zu uns reden müsste, wenn wir meinen, jetzt hat er gefälligst mal was zu sagen. Wer sind wir denn? Das ist genau andersrum als zum Beispiel bei einer Schnecke. Die krabbelt auf dem Balkongeländer oben im fünften Stock einer Wohnung und der Besitzer dieser Wohnung, der kommt auf seinen Balkon, sieht die Schnecke, schnipst die runter und ein halbes Jahr später klingelt es draußen an der Tür. Steht die Schnecke davor und fragt, was war das denn eben? Ist ja klar, die Schnecke, die ist langsam und deshalb hat die Schnecke eine ganz andere Zeitrechnung als du und ich. Und bei Jesus ist es der Gegensatz dazu, er ist der Sohn Gottes, er hat Macht über Himmel und Erde und deshalb hat Jesus eine völlig andere Zeitrechnung als du und ich. Er kann in jedem Augenblick an jedem Ort in dieser Welt sein, er muss nicht sofort kommen, er muss nicht sofort handeln. Aber das können Christen berichten, er kommt immer zum rechten Zeitpunkt. Und wenn du denkst, jetzt muss er handeln, dann hat er manchmal noch viel Zeit und manchmal ist es auch umgekehrt, wenn Menschen denken, ich habe noch Zeit, ich kann noch, wenn ich alt bin, in die Kirche gehen, dann kann das ein Trugschluss sein, dass man vielleicht doch nicht so alt wird, wie man sich das wünscht. Und nun muss ich am Schluss auf eins noch eingehen, nämlich auf die Frage, was ist bei uns Christenmenschen, wenn Gott schweigt? Wenn wir davon reden, dass Gott spricht, dann müssen wir auch davon reden, was ist, wenn er schweigt? Denn solche Situationen gibt es. Es ist ja nicht so, dass für Christen der rote Teppich nur ausgerollt wird. Wir lesen im letzten Buch der Bibel, dass Gott bei seinen Leuten, wenn sie am Himmelstor ankommt, die Tränen abwischen will. Das heißt im Umkehrschluss, es gibt bei seinen Leuten jetzt und hier Situationen, wo die Tränen laufen. Und wo wir nicht wissen, was er sich jetzt gerade dabei denkt. Und wo wir uns so nachsehnen, dass er ein Wort sagt. Es gibt da unterschiedliche Stellen. Eine möchte ich als Beispiel nennen. Das ist die Sturmstillung am See Genezareth. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Da hast du Angst, wir kämpfen alleine und Jesus schlummert, der Kahn läuft voll, das Herz läuft voll Sorgen, die Winde blasen ins Ohr, das schaffst du nie. Und Jesus schweigt. Das ist die größte Not, in die ein Christenmensch überhaupt reinkommen kann. Der schweigende Jesus, und ich kenne solche Situationen, wo ich nicht weiß, was vorn und hinten ist und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ich will dir sagen, der schweigende Jesus, der ist mir 1000-mal lieber als das aufgeregte Getue der Leute und die aufgeregten Ratschläge, die sie mir geben. Ich halte mich lieber, auch wenn er schweigt, weiter an dem schweigenden Jesus fest, weil ich weiß, der bringt mich durch die Stürme durch. Er geht nicht mit uns um die Stürme drumherum. Der geht mit uns durch die Stürme des Lebens hindurch. Und gibt es ja eine Idee, die dazwischen funkt? Vielleicht ist heute jemand hier. Die Idee heißt, manchmal bin ich am Absaufen, manchmal könnte ich vor Angst in die Tischkante beißen. Und während du denkst, das kenne ich, diese Situation, diesen Sturm, dass ich Angst habe, ich gehe unter, denkst du noch, aber ich kenne den Retter nicht. Es wäre doch schön, wenn mich einer halten würde. Wie soll das gehen, dass einer die Wellen meines Lebens in den Griff bekommt? Weißt du, dieser Bericht von der Sturmstillung bleibt nur eine ganz sympathische Darstellung meines Lebens, meiner Krise, meiner Not, wenn ich persönlich den Retter nicht kenne. Und den hatten die Freunde von Jesus mit im Boot. Und es steht hier, und sie traten zu Jesus, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Und das Gebet zu Jesus ist der Weg zum Retter. Das heißt, das Gebet müssen wir zum Himmel schicken, bring mich durch die Stürme hindurch. Hier kannst du auch sehen, dass es Mühe kostet, Jesus zu wecken. Beten braucht manchmal Zeit und Kraft, manchmal wie Jesus geschüttelt werden. Und sie wissen, das ist das Schöne, sie wissen, wen man wecken muss im Sturm der Zeit. Wer betet, Herr, hilft, der wird erleben, dass Jesus die Hilfe nicht verschläft, dass er immer zum richtigen Zeitpunkt kommt. Es reicht nicht, wenn wir bei seelischen Stürmen nur den Psychiater wecken. Es reicht nicht, wenn wir bei einer Krankheit nur beim Arzt anrufen. Wir müssen zugleich auch Jesus anrufen. Und so bin ich dankbar, dass wir sein Wort haben, an dem wir uns festhalten können, dass wir sein Wort lesen können, auch wenn wir der Meinung sind, jetzt schweigt er gerade. Und ich möchte an den Schluss eine Begebenheit erzählen, von der ich gelesen habe. Es war vor vielen Jahren, vor vielen Jahrzehnten eine alte Frau, die ärmlich und erbärmlich in ihrer kleinen Hütte lebte, ohne eigenes Einkommen, kein Geld, nur etwas Brot, was sie zusammenkratzen konnte. Sie war nur auf sich gestellt, aber sie hatte einen einzigen Verwandten auch. Nur das war ein Neffe, der lebte in Übersee. Und eines Tages bekam die alte Dame von ihrem Neffen einen Brief. Darin lag eine Karte mit einem Gruß und ein bedrucktes, buntes Stück Papier, das ihr so gut gefiel, dass es es gleich in einen Bilderrahmen an die Wand hing und jeden Tag dort bestaunen konnte. Eines Tages dann starb diese arme Frau und der Neffe kam zur Beerdigung aus dem Ausland und da sah er sich auch natürlich die ärmliche Hütte seiner Verwandten an und erblickte an der Wand dieses bunt bedruckte Papier, was sie in den Bilderrahmen geklemmt hatte und er bekam einen Schock, denn es war ein Wertpapier. Sie hätte brauchen, mit diesem Papier nur zur Bank zu gehen und es gegen Geld einzutauschen. Sie hätte alles gehabt, was sie zum Leben braucht. Als ich davon gehört habe, habe ich mir gedacht, leider ist es mit vielen Zeitgenossen heute genauso. Sie sehnen sich nach Halt im Leben und nach Hoffnung für ihre Zukunft und sie wissen nicht, wo sie das alles herbekommen können. Aber sie haben das Wertpapier an der Wand im Regal stehen, ein Buch von der ersten bis zur letzten Seite, nichts weiter als Wertpapier. Aber sie haben das Buch nie aufgeklappt, sie haben es nicht gelesen, nicht eingelöst, nicht ausprobiert und nicht gelebt. Das Alte und das Neue Testament, dieses Wertpapier, ist die Garantie dafür, dass Gott zu uns redet. Wie gut, dass er zu uns redet. Amen.